Schlag gerne Gottes Wort mit mir auf zum Lukas-Evangelium, Kapitel 16. Wir fahren fort mit unserer Predigtserie durch das Evangelium nach Lukas. Und wir betrachten heute einen kurzen Text, nämlich die Verse 14 und 15 in Lukas, Kapitel 16. Lukas, Kapitel 16. Die Verse 14 bis 15. Und hier heißt es in Gottes heiligem Wort: Dies alles hörten aber auch die Pharisäer, die geldliebend waren, und sie verhöhnten ihn. Und er sprach zu ihnen: Ihr seid es, die sich selbst rechtfertigen vor den Menschen. Gott aber kennt eure Herzen, denn was unter den Menschen hoch ist, ist ein Greuel vor Gott. Amen. Lasst uns den Namen des Herrn anrufen im Gebet. Unser großer und herrlicher Gott, dein Wort ist lebendig und wirksam und schärfer als jedes zweitschneidige Schwert und durchdringend bis zur Scheidung von Seele und Geist. Herr, du und dein Wort seid die Richter der Gedanken und Gesinnungen des Herzens. Und so, Herr, wirke nun durch dein Wort an uns. Hilf, dass wir an dich glauben, dass wir dein Wort ernst nehmen und zu Herzen nehmen und dass wir dir gehorchen und tun, was dir gefällt. Herr, wir bekennen dir, dass wir es nicht tun können, außer allein, dass du uns Gnade schenkst dazu. Und so bitten wir dich jetzt um deine Gnade zum Hören, zum Glauben und zum Tun. Herr, um deines Namens willen und um deiner Ehre allein willen erbeten wir dies und danken dir, dass du uns erhörst in Jesu Namen. Amen. Amen. Nehmt gerne Platz. Ihr Lieben, was wir hier gerade gehört haben, sind die Worte des Sohnes Gottes, des Allmächtigen. Vielleicht erinnert ihr euch noch früher, als wir Kapitel 9 studiert haben vom Lukas-Evangelium. Da hörten wir von der Verklärung Jesu Christi und da erging eine Stimme aus den Wolken, aus dem Himmel, die sprach: Dies ist mein auserwählter Sohn, den sollt ihr hören. Also das ist der Wille Gottes, dass wir hören auf die Stimme des Sohnes und nicht bloß hören, sondern ihm gehorchen und tun, was er sagt. Und so wollen wir ernst nehmen, was unser Herr Jesus Christus uns zu sagen hat und genau zuhören und es anwenden auf unser Leben. Denn wir sehen hier heute in unserem Predigtext, wie die Pharisäer reagierten auf das Wort Christi. Und ihre Reaktion war ein Greuel vor Gott. Aber wir wollen uns nicht überheben über die Pharisäer. Vielmehr wollen wir uns selbst demütig prüfen und uns überführen lassen. Denn jeden einzelnen von uns steckt noch so viel von dieser Art der Pharisäer. Wir wollen uns heute Morgen drei Punkte miteinander anschauen, nämlich erstens, auf welche Art und Weise reagierten die Pharisäer auf das Wort Christi? Und zweitens wollen wir uns anschauen, warum reagierten die Pharisäer so auf diese Art und Weise auf die Worte Christi? Und drittens wollen wir uns anschauen, wie Gott diese Art und Weise dieser Pharisäer beurteilt. Also erstens, auf welche Art und Weise reagieren die Pharisäer auf die Worte Christi? Vers 14. Dies alles hörten aber auch die Pharisäer, die geldliebend waren, und sie verhöhnten ihn. Dies alles hörten die Pharisäer, dies alles. Was denn genau? Nun, was hörten sie noch gleich? Letzten Sonntag haben wir die Verse zuvor studiert. Wir hörten, wie Christus die Jünger belehrte, wie der rechte Umgang mit Geld aussehen sollte. Er sprach das Gleichnis von dem ungerechten Verwalter und er lehrte seine Jünger: Ihr sollt klug sein, ihr sollt klug umgehen mit eurem Geld, ihr sollt euch auf die Ewigkeit vorbereiten. Das heißt, ihr sollt anderen dienen mit eurem Hab und Gut und euch mit eurem Geld Freunde machen, Menschen, die euch willkommen heißen werden in der Ewigkeit, Gott selbst, der euch willkommen heißen wird, dass das, was ihr jetzt tut, mit eurem Hab und Gut, mit eurem Vermögen, wie ihr es einsetzt, dass es Auswirkungen hat auf die Ewigkeit, ja, dass ihr euch Schätze sammelt im Himmel. Er hatte sie ermahnt dazu, dass sie treu umgehen mit dem Geld, dass sie eines Tages bereit sein werden, dann den wahren Reichtum Gottes zu verwalten, denn Geld ist nur gering, es geht zu Ende, es ist nicht das Wahrhaftige. Gott hat etwas viel Bedeutenderes, etwas Ewiges, etwas Gewaltiges vorbereitet für seine Kinder in der Ewigkeit. Na, er lehrte sie, dass sie nicht dem Geld dienen sollen, sondern dass das Geld Gott dienen soll. Dass sie das Geld einsetzen sollen zu seiner Ehre. Im Grunde lehrte er sie, hängt nicht am Geld. Setzt es vielmehr klug und treu ein, mit einer Perspektive auf die Ewigkeit. Dient nicht dem Geld, lasst das Geld Gott dienen. Und so habt ihr ewigen Lohn. Und all das hörte übrigens auch Judas, der ihn später für ein paar Silbermünzen verriet, weil er das Geld mehr liebte. All dies hörten aber auch die Pharisäer. Und wie reagierten sie darauf? Dies alles hörten aber auch die Pharisäer, die geldliebend waren, und sie verhöhnten ihn. Sie verhöhnten ihn. Wörtlich steht da, im Griechischen steht dort, sie erheben ihre Nase. Also hochnäsig verachten sie ihn. Sie belächeln ihn. Sie verspotten ihn. Wir würden vielleicht heute sagen, sie rümpfen ihre Nase. Also sie drücken mit einer Geste aus, ach, was er da redet. Das ist Blödsinn. Das ist Unsinn. Sie erheben ihre Nase als Zeichen der Verachtung, der Missbilligung, des Spottes. So gehen sie also mit dem Sohn Gottes und mit seinem Wort um. Gott der Vater spricht, dies ist mein geliebter, mein auserwählter Sohn, auf den sollt ihr hören. Nein, sie erheben ihre Nasen. Sie waren überhaupt nicht einverstanden mit dem, was er dort zu sagen hat. Sie haben nichts als Hohn, Spott, spöttisches Lächeln für ihn übrig. Warum reagieren sie so? Vers 14. Dies alles hörten aber auch die Pharisäer, die geldliebend waren, und sie verhöhnten ihn. Also Christus traf hier eindeutig einen wunden Punkt. Er sprach etwas an, was ihnen wehtut. Man könnte sagen, er legt den Finger in ihre Wunde. Sie liebten das Geld. Wörtlich steht hier, sie waren Silberfreunde. Also sie liebten die Silbermünzen. Silbermünzen waren, das waren ihre besten Freunde. Und diese Wortwahl hier ist bewusst gewählt, weil ein Kontrast dadurch entsteht. Zu Vers 9. In Vers 9 sagte Jesus nämlich, macht euch Freunde mit den ungerechten Mammon. Aber die Pharisäer waren Geldfreunde. Sie waren Silberfreunde. Also sie machen sich nicht Freunde im Hinblick auf die Ewigkeit mit ihrem Geld. Nein, sie sind Freunde des Geldes. Das ist, was sie lieben. Das geben sie nicht her. Und darum stört es sie so sehr, was Christus hier lehrt. Er lehrt sie, ihr sollt keine Freunde des Geldes sein, sondern ihr sollt euch Freunde mit dem Geld machen. Aber das bedeutet ja, sie müssten ihre Freundschaft hier irgendwie auflösen. Diese enge Bindung, die sie haben zum Geld. Dann müssten sie das Geld ja anderweitig irgendwie nutzen für die Ewigkeit. Aber sie wollen es für sich nutzen. Es sind ihre Freunde, sie hängen daran. Sie lieben den Mammon. Sie können nicht anders als höhnisch ihre Nase erheben und hochnäsig und herablassend über ihn spotten. Und Christus hätte vieles reden können. Er hätte ein Plädoyer halten können dafür, dass es die Auferstehung aus den Toten geben wird. Er hätte warnen können vor Gesetzlosigkeit. Er hätte ermahnen können, dazu die Heilige Schriften zu studieren. Er hätte ermahnen können zum Fasten und zum Beten. Und zu all dem hätten sie Ja und Amen gesagt. Doch nun sprach er etwas an, was sie persönlich trifft, ihren wunden Punkt. Im Grunde greift er ja ihren Götzen an. Ja, nein, ja, sie beten nicht sichtbar eine Götterfigur an, schon klar. Aber verborgen in ihrem Herzen haben sie einen Schrein, einen Altar für den Mammon. Ihr Geld, ihr Besitz, ihr Vermögen, das ist, was sie lieben, das ist, woran sie hängen. Nein, was Christus hier sagte, das konnten sie nur verachten. Denn wenn sie es ernst nehmen würden, dann müssten sie ihre Freundschaft zum Geld aufgeben. Aber sie hängen viel zu sehr daran. Das wollen sie nicht. Und so verachten sie ihn. Und sie reagieren auf sein Wort mit Ablehnung und Spott. Aber nun lasst uns kurz innehalten und fragen, wie ist das bei dir? Ich sag dir, dass ich das schon oft gesehen habe, dass Leute mit dir theologisch so übereinstimmen, bei so vielen, was du predigst, Ja und Amen sagen. Aber dann triffst du ihren Götzen Also etwas, wo sie dran festhalten, was eindeutig unbiblisch ist. Vielleicht ihre Lieblingssünde. Und wehe dir, du sprichst das an. Dann wird's persönlich. Dann hast du einen Nerv getroffen. Dann ärgern sie sich. Dann erheben sie ihre Nase und spotten darüber. Vielleicht, ja, bei manchen ist es das Geld. Wie kannst du es nur wagen, hineinzusprechen in mein Leben, wie ich mit meinen Finanzen umgehen sollte? Vielleicht, ja, gibt es da Anzeichen von Geldliebe. Vielleicht denkt man die ganze Zeit ans Geld. Vielleicht redet man die ganze Zeit übers Geld. Vielleicht macht man sich die ganze Zeit Sorgen ums Geld. Und vielleicht ist es gar nicht das Sorgen machen, was dein Problem ist, sondern vielmehr, dass Geld für dich so eine Art etwas ist, was gewisse Gefühle bei dir hervorruft. Also, du hast so viel Geld auf dem Konto, jetzt überkommt dich so ein Geld von Sicherheit, von Zufriedenheit. Jetzt kann deine Seele getrost sein. Du hast genug auf dem Konto. Ach, das ist also, was passiert, wenn du Geld hast. Verstehst du eigentlich, dass du dein Vertrauen auf dein Konto setzt, auf deinen Kontostand und dann, wenn plötzlich irgendwie eine unerwartete Rechnung von irgendwo kommt oder ein unerwarteter Verlust, dann rast dein Herz in der Brust. Dein Geld, was machst du nun? Siehst du, worauf du vertraust? Siehst du, was dein eigentlicher Halt in deinem Leben ist? Deine finanzielle Sicherheit. Siehst du, wie du dich beugst vor diesem Götzenmammon? Und wo du nur seine Hilfe brauchst und dann hast du Frieden, aber wehe dir. Deine finanzielle Situation ist irgendwie unsicher. Und man sieht, dass du geldliebend bist, weil du nicht gerne Geld aus der Hand gibst. Also du bist nicht mitteilsam und nicht freigebig. Und du gibst nicht gerne für Bedürftige und für Gottes Reich. Und ja, und es dreht sich alles ums Geld und um die Beschaffung des Geldes. Und du findest keine Zeit dafür, Gott zu dienen und vernachlässigst deine Familie, weil es dir nur darum geht, Geld zu haben auf dem Konto. Und wie gesagt, Mammon, den Christus ja vorher angesprochen hat, Mammon, das ist nicht bloß Geld, das ist auch Vermögen und Besitz, einfach Dinge dieser Welt. Vielleicht denkst du nicht viel nach über das Geld, aber vielleicht denkst du die ganze Zeit nach über ein neues Auto und über den nächsten Urlaub. Und all das nimmt deine Gedanken so ein, dass das letztendlich ist, woran dein Herz hängt. Vielleicht sind es irgendwelche anderen Dinge. Kann es sein, dass du einen Schrein in deinem Herzen hast, einen Altar für Dinge? Für Hab und Gut? Und vielleicht hörst du dann so eine Predigt und du hast nichts anderes dafür übrig, als hochnäsig deine Nase zu erheben. Mich trifft das nicht. Das ist übertrieben, was er da redet. Nein, verstehst du, dass Christus uns hier lehrt, dass das keine Kleinigkeit ist, wie du mit deinem Geld umgehst? Dass du nicht den Mammon und Gott dienen kannst? Es geht nicht beides. Es ist ernst, was hier gesagt wird. Aber vielleicht ist das ja auch ein ganz anderer Bereich in deinem Leben, wo du die Nase erheben kannst. Also, weiß ich nicht, vielleicht wird dir gepredigt oder du liest in einem christlichen Buch oder ein Bruder oder eine Schwester redet in dein Leben hinein. Vielleicht geht es um das Thema Erziehung oder dein Familienleben, deine Familienplanung. Und da willst du dir auf jeden Fall nicht reinreden lassen. Du willst keine Ermahnung haben. Du willst auch keine Bibelverse hören, was dir da irgendjemand zitiert. Vielleicht ist es irgendwas anderes. Ob das dein Medienkonsum ist, deine Freizeitgestaltung, keine Ahnung. Irgendwas, wo Gottes Wort, wo vielleicht ein Prediger, ein reifer Bruder, eine reife Schwester, die vielleicht was zu sagen hat. Du hast nichts anderes dafür übrig, als hochnäsig darauf zu reagieren. Du verachtest es. Wo in deinem Bereich ist denn dieser wunde Punkt? Es gibt ja theologische Themen, wo du immer Ja und Amen dazu sagst, aber wehe dir, dieses bestimmte Thema kommt. Und dann ärgerst du dich und nimmst Anstoß daran. Und tust es vielleicht sogar ab. Wisst ihr, wir finden in Sprüche 13 und 14 und 15 immer wieder diesen Hinweis auf die Spötter. Da heißt es, Kapitel 13, ein weiser Sohn lässt sich vom Vater zurechtweisen. Aber ein Spötter hört nicht auf Zurechtweisung. Sprüche 14. Der Spötter sucht Weisheit, doch sie ist nicht da. Sie ist nicht da für ihn. Er hat ja kein demütiges Herz, es anzunehmen. Er hat nichts übrig als Spott für die Zurechtweisung. Sprüche 15. Der Spötter liebt es nicht, Der Spötter liebt es nicht, dass man ihn zurechtweist.
Zu den Weisen geht er nicht.
Er will es nicht. Er will keine Zurechtweisung. Er liebt nicht den Umgang mit weisen Menschen. Weil die könnten ja etwas ansprechen, was man hat im eigenen Leben. Wie oft nimmst du eigentlich Gottes Wort nicht an, weil du eine bestimmte Sünde nicht loslassen willst? So oft ist da keine Annahme von Gottes Wort, weil es keine Aufgabe von der Sünde gibt. Kein Aufgeben, kein Loslassen wollen. Wie reagierst du darauf, wenn Christus seinen Finger in deine Wunde legt, mittels seines Wortes? Wie beim Arzt, wo der vielleicht einen Bruch untersuchen soll und der drückt und er fragt, tut es hier weh? Du sagst, nein, tut es hier weh? Und plötzlich schreist du auf, weil er die Stelle gefunden hat. Wenn der Sohn Gottes dich überführt, wenn er etwas anspricht, wo du konkret die Sünde liebst, dann nimm doch sein Wort ernst und reagiere nicht hochnäsig. Tu es nicht einfach ab, mach nicht einfach Witze darüber, so wisch es nicht einfach vom Tisch, sondern nimm es an. Es ist Christus, der an dir arbeitet. Sei demütig, von Herzen demütig. Aber warum reagieren die Pharisäer jetzt so darauf? Nun, wir haben ja schon gehört, weil sie geldliebend waren, richtig. Aber lass uns noch tiefer gehen, denn sie haben ein Grundproblem, das dahinter steht. Und das führt uns zu unserem zweiten Punkt. Zweitens, warum reagieren die Pharisäer auf diese Art und Weise so auf das Wort Christi? Vers 15. Und er, Christus, sprach zu ihnen, ihr seid es, die sich selbst rechtfertigen vor den Menschen. Also warum kommt das Wort Christi bei ihnen nicht an? Warum lassen sie sich nicht überführen von ihrer Geldliebe? Sie hätten ja erkennen können, dass sie diese Sünde der Geldliebe haben, dass sie Buße tun müssen, dass sie Vergebung empfangen, dass sie dann lernen, klug und weise, treu das Geld zu nutzen für die Ewigkeit und sich Schätze zu sammeln im Himmel. Doch anstatt, dass sie sich überführen lassen von dieser Sünde der Geldliebe, reagieren sie hochnäsig. Aber warum? Weil sie es sind, die sich vor den Menschen rechtfertigen. Was bedeutet das? Nun, das bedeutet, dass sie sich ihre Sünde nicht eingestehen können und sie nicht bekennen können vor Gott und den Menschen, sondern dass sie um eins bemüht sind, nämlich sich vor den Menschen so darzustellen, als seien sie gerecht. Also, als täten sie das Rechte vor Gott, als seien sie fromm, als würden sie vor Gott als die Gerechten dastehen. Durch all das, was sie tun. Wir wissen zum Beispiel, dadurch, dass sie Almosen geben oder dadurch, dass sie fasten oder dadurch, dass sie gewisse Regeln halten, wollen sie sich darstellen vor den Menschen, als seien sie die Gerechten. Als wären sie vor Gott gerecht und um sich so darzustellen vor den Menschen, rechtfertigen sie sich vor den Menschen. Selbstgerechte Menschen reagieren hochnäsig auf das Wort Christi, anstatt sich demütigen zu lassen. Sie lachen, sie spotten, sie tun es als Unsinn ab, als würde es sie nicht betreffen. So war das auch bei der Taufe des Johannes, die Pharisäer. Warum ließen sie sich nicht taufen? Weil das bedeutet, dass sie sich hätten eingestehen müssen, dass sie nicht gerecht sind, dass sie Buße tun müssen, dass sie Vergebung ihrer Schuld brauchen. Und das können sie nicht. Sie können sich kein Versäumen, keine Schuld eingestehen. Sie können nichts als sich zu rechtfertigen. In dem Moment, wenn Christus ihnen ihre eigene Ungerechtigkeit aufzeigt. Christus überführt sie, dass sie das Geld lieben. Sie haben nichts anderes zu tun, als sich selbst zu rechtfertigen, weil sie sich ihre Sünde nicht eingestehen können. Und ich kann mir vorstellen, dass sie dazu sogar Bibelverse gebraucht haben. Denn das haben sie ständig getan. Können wir uns das vorstellen? Christus lehrt sie darüber, wie sie mit dem Geld umgehen sollen. Und sie zitieren vielleicht, hast du nie gelesen, sagen sie vielleicht, Sprüche 14, Vers 24, die Krone der Weisen ist ihr Reichtum. Also was lehrst du mich jetzt irgendwie, mein Geld abzugeben, meine Krone, die Gott mir doch selbst gegeben hat, zu nutzen, damit ich irgendwie in die Ewigkeit eingehe und ich da irgendwie vor Gott Schätze sammle. Nein, Gott hat mir doch mein Reichtum gegeben. Das ist doch, weil ich ein Gerechter bin. Oder Psalm 112, ab Vers 1. Halleluja! Glücklich der Mann, der den Herrn fürchtet, der viel Gefallen an seinen Geboten hat. Seine Nachkommenschaft wird mächtig sein im Land. Das Geschlecht der Aufrichtigen wird gesegnet werden. Vermögen und Reichtum wird in seinem Haus sein und seine Gerechtigkeit besteht ewig. Also, unser Vermögen, unser Reichtum ist doch ein eindeutiges Kennzeichen dafür, dass wir Gerechte sind. Was redest du also davon, dass wir irgendwie anders umgehen müssten mit dem ungerechten Mammon, um es zu investieren in die Ewigkeit? Wir brauchen deine Ansprache nicht. Ihr Lieben, es ist kein Zufall, dass Christus dann einige Verse später, ab Vers 19, Folgendes sagt. Es war aber ein reicher Mann und er kleidete sich in Purpur und feine Leinwand. Und lebte alle Tage fröhlich und in Prunk. Ein Armer aber, mit Namen Lazarus, lag an dessen Tor, voller Geschwüre. Und er begehrte, sich mit den Abfällen vom Tisch des Reichen zu sättigen. Aber auch die Hunde kamen und leckten seine Geschwüre. Du weißt, was passierte. Der Arme starb und ging in die ewige Freude. Der Reiche starb und ging in die ewige Verdammnis, in die ewigen Qualen. Verstehst du, Christus zeigt ihnen auf, anhand ihres Umgangs mit Geld, wie es um ihre Seelen steht. Ihr seid eben nicht gerecht vor Gott und doch rechtfertigt ihr euch vor den Menschen. Nein, sie sehen sich nicht in Gefahr, dass sie in die ewige Hölle gehen. Nein, sie sahen sich einfach als reich gesegnet von Gott und daher wird ihnen reichlich Eingang gewährt werden in das Reich Gottes. Die Pharisäer liebten es. Und sie liebten es, wie sie vor den Menschen dastehen, als Gerechte, als Fromme. Das sind die Anständigen, die zutiefst religiös sind, die gesegnet sind, eindeutig mit Wohlstand. Und darum waren sie respektiert vor dem Volk und geehrt und sie liebten es. Sie lassen sich nicht von Christus überführen, sie rechtfertigen sich selbst vor den Menschen. Sie erklären sich, warum sie rechtschaffen sind, warum sie es doch sind, die wandeln auf Gottes Wegen. Und all ihre Geldliebe, die sie offenkundig haben, können sie einfach wegerklären. Sie reden sich alle schön. Und wie oft sieht man das unter Menschen? Gerade, insbesondere unter den Menschen, die als fromm gelten wollten. Also die um jeden Preis als Gerechte erscheinen wollen vor den Menschen. Jesus spricht etwas klar an. Er überführt eindeutig von Sünde. Doch anstatt, dass man Buße tut, kann man das nicht, weil man ja selbst als Gerechter dastehen will. Und so rechtfertigt man sich selbst. Man stellt sich selbst als der Gerechte dar. Und man zeigt auch keine Einsicht von Schuld. Man sagt vielleicht einfach, das ist übertrieben oder das ist radikal oder das legt ein anderer Prediger anders aus und ich habe andere Bibelstellen. Und das ist dann sehr abenteuerlich, wie welche Bibelstellen man dann nennt zu seiner eigenen Verteidigung. Wenn Gott durch sein Wort seinen Finger an deine Wunde legt, weil du alles abstreitest und dich einfach selbst rechtfertigst, dann bist du es, von denen auch Christus hier spricht. Dass du es bist, aber, der sich rechtfertigt vor den Menschen. Anstatt liebevolle Warnungen und Zurechtweisungen anzunehmen, findet man gute Gründe, warum man noch selber im Recht ist. Das muss nicht einfach sein, dass man einfach Bibelstellen nennt. Es kann auch einfach sein, dass du sagst, meine Umstände sind schuld oder dass du einfach auf die Versagen und Fehler dann anderer hinweist und dich selbst im besten Licht darstellst. Oder du spielst das Opfer und sagst, aber ich habe doch alles nur gut machen wollen und jetzt werde ich fertig gemacht. Oder du verweist auf deine Leistungen und auf deine Verdienste und so weiter und so fort. Und dabei geht es dir nur um eines, dass dein Gesicht bewahrt wird und du als Gerechter dastehst. Wie es heißt in Johannes 12, denn sie liebten die Ehre bei den Menschen mehr als die Ehre bei Gott. Die Pharisäer haben nur diese einzige Sorge, dass sie gut dastehen vor den Menschen. Rechtfertigung vor den Menschen statt rechte Demütigung vor Gott. Tust du vielleicht denselben Fehler, wenn Gott dich überführt und er dir vielleicht zeigt, dass du in deinen Beziehungen, in deinem zwischenmenschlichen Verhalten, vielleicht in deinem Umgang mit Zeit und Besitz oder mit deiner Freizeit oder in irgendeinem anderen Bereich, was es auch immer sein mag, dass du da keine Überführung an dich ranlässt? Ist das so? Dann bist du selbstgerecht, weil du zu stolz bist, dich zu demütigen und Buße zu tun. Und das ist dein eigentliches Problem, das du hast. Dass deine einzige Sorge ist, wie sehen mich die Leute?
denken Sie gut von mir. Stolze Selbstgerechtigkeit hindert wahre, demütige Zerbrochenheit vor Gott. Das führt uns jetzt zu unserem dritten und letzten Punkt. Wie beurteilt Gott diese Art und Weise? Vers 15. Und er sprach zu ihnen: Ihr seid es, die sich selbst rechtfertigen vor den Menschen. Gott aber kennt eure Herzen, denn was unter den Menschen hoch ist ein Greuel vor Gott. Also, Gott lässt sich nicht blenden von deiner äußeren Show, die du ablieferst. Vor den Menschen magst du als gerecht erscheinen, du magst sogar als sehr gerecht erscheinen, ein sehr hoher Mensch sein, religiös gesehen, in den Augen der Menschen. Und du machst vielleicht tolle Worte, hast viele Erklärungen und Bibelverse. Jesus sagt, aber Gott kennt eure Herzen. Er kennt sie. Das ist ein sehr starkes Wort im Griechischen. Es meint wirklich intensives Kennen, durch und durch. Gott weiß, was wirklich vor sich geht. Er kennt die Herzen der Pharisäer, dass sie eben nicht Gott lieben, sondern ihren Wohlstand. Dass sie Gott nicht demütig danken dafür, dass er ihnen gibt und dass sie dann das, was sie haben, dass es Gott dienen möge für sein Reich und seine Ehre. Nein, sie lieben das Geld und wollen es einsetzen für ihr Reich und ihre Ehre. Ihre Geldliebe ist im Grunde nichts anderes als Selbstliebe und Weltliebe. Sie beten den Mammon an und man kann nicht Gott dienen und den Mammon. Jesus weiß, wie es wirklich um sie steht. Sie, ich meine, die, von denen alle sagen, das sind die Diener Gottes, die Pharisäer, wörtlich übersetzt, die Ausgesonderten, also die Heiligen, die Frommen, die Gott lieben, die, die sein Wort tun, die sich so gut präsentieren, die so als gerecht dastehen, die sind es, die letztendlich sich selbst einfach rechtfertigen, als seien sie treue Befolger des Gesetzes, aber Gott weiß, wie es um sie wirklich steht. Was er sieht, sind selbstgerechte Heuchler, geldliebende Mammondiener. Aber das sehen die Menschen nicht, denn die Menschen sehen, was vor Augen ist. Gott aber sieht das Herz an. Vor den Menschen sind sie hoch. Das heißt, da ist nur Bewunderung und Hochachtung. Sie sehen den Rang, den Namen, die Anerkennung, den Status, auch ihr Reichtum, ihr Wohlstand, ihre Macht, ihr Einfluss, ihre Religiosität. Aber das alles, was hoch ist vor den Menschen, das ist nichts vor dem Herrn. Tatsächlich sind sie es ja, die sich selbst so hoch erheben. Wir lesen das dann später in Lukas 18 von dem Pharisäer, der sich überhebt über andere. Da heißt es, die auf sich selbst vertrauten, dass sie gerecht seien und die anderen, die übrigen, verachteten. Und dann sagt Christus, jeder, der sich selbst erhöht, wird erniedrigt sein. Also die Menschen, die so hoch sind, die doch in Wirklichkeit Heuchler sind, sie haben sich selbst erhöht. Sie haben sich selbst dargestellt. Was sagt Christus dazu? Er sagt, dass es ein Greuel ist vor Gott. Also die sich selbst erheben, sich als Gerechte darstellen, obwohl sie selbst in Wirklichkeit in schlimmer Sünde leben. Es ist ein Greuel vor Gott. Das heißt, Gott verachtet es, es widert ihn an. Dieses Wort Greuel, das meint eigentlich etwas, was so grässlich stinkt, dass es dir den Magen umdreht und du dich eigentlich erbrechen müsstest. Es ist etwas Abscheuliches. Und viele denken bei dem Wort Greuel an ganz grobe Sünden, an Götzendienst und so weiter. Aber schau mal, dass Christus das hier als Greuel bezeichnet. Dass die hoch sind vor den Menschen, die sich auch selbst erhöht haben und sich selbst darstellen, Erkennung, Anerkennung suchen bei den Menschen, dass dies vor dem Herrn ein Greuel ist. So wie es heißt in Matthäus 23, Vers 28, so erscheint auch ihr von außen zwar gerecht vor den Menschen, von innen aber seid ihr voller Heuchelei und Gesetzlosigkeit. Also denkt darüber nach. Sie erheben ihre Nase, weil es ihnen nicht gefällt, was sie da hören von Jesus. Nun siehe, Gott erhebt seine Nase über sie. Was er dort wahrnimmt, widert sie an. Er kann ihren Gestank, ihres Stolzes und ihrer Selbstgerechtigkeit nicht ertragen. Sprüche 16, Vers 5. Ein Greuel für den Herrn ist jeder Hochmütige. Die Hand darauf, er bleibt nicht ungestraft. Hast du gehört? Ein Gräuel für den Herrn ist jeder Hochmütige. Die Hand darauf, er bleibt nicht ungestraft. Also bei Menschen so beliebt und bei Gott so verhasst, bei Menschen so bewundert und bei Gott so verachtet. Ihre größte Sorge war, wie kann ich in meinen Sünden leben und gleichzeitig vor den Menschen als gerecht erscheinen? Was kann ich tun? Wie kann ich mich darstellen, damit die Menschen den Eindruck haben, ich bin rechtschaffend, ich bin fromm, ich will Gottes Gesetz treu befolgen, aber in Wirklichkeit haben sie gar keine Ahnung, wie ich den Mammon diene, wie ich mir selbst diene, wie ich Gott verachte. Sag, wo in deinem Leben hängst du an einer gewissen Sünde und gibst sie nicht auf, weil du sie liebst? Und anstatt sie zu bekennen und Buße zu tun und zu lassen, anstatt dich zu demütigen und zu erniedrigen und Heilung zu suchen, erhöhst du dich selbst, weil deine einzige Sorge ist, was denken die anderen von mir? Wie sehen die anderen mich? Stehe ich gut da? Und dann gehst du sogar so weit, dich zu rechtfertigen und irgendwie ein Darsteller zu werden, dass du den Anschein geben willst, du bist fromm. Aber das genügt dir, dass die Menschen gut von dir denken? Nicht, dass du die rechte Beziehung hast mit Gott, sondern dass du gut dastehst vor den Menschen? Christus lehrt dich, du kannst Gott nicht beeindrucken. Er kennt dein Herz durch und durch. Und er empfindet nichts als Abscheu, selbst wenn die Menschen gut von dir denken und sprechen. Denn das, was vor Menschen hoch ist, ist ein Gräuel vor Gott. Aber nun lass uns nicht hochnäsig reagieren und uns wiederum rechtfertigen. Rechtfertige dich nicht. Sag auch nicht, ach, ich bin doch ein bibeltreuer Christ und ich bin rechtgläubig, ich bin Teil einer bibeltreuen Gemeinde. Ich weiß so viel, ich tue so viel, die Menschen halten so viel von mir. Nein, die Frage ist, was ist von deinem Herzen zu halten, heute hier vor Gott? Wie sieht dein Leben wirklich aus? Hör auf, dich zu rechtfertigen. Du machst es damit übrigens nur noch schlimmer. Wie einst ein Puritaner sagte, aus einer Sünde werden ja zwei, wenn du dich selbst verteidigst. Also verteidige dich nicht. Es ist nicht entscheidend, was Menschen von dir denken. Gott weiß doch, wie es wirklich um dich steht. Er weiß um böse Gedanken, die da vielleicht sind. Wo du spielst im Geheim, in deinen Gedanken mit Sünden und wo du dran hängst und daran festhältst. Und ich weiß nicht, wo du vielleicht einen Bruder oder eine Schwester verachtest, wo du groß von dir denkst und stolz und wo du in Wirklichkeit lieblos und bitter und freudlos und undankbar und mürrisch bist und sündig seufzt und geizig und neidisch. All diese Dinge, lasst uns nicht vorgeben, etwas zu sein, als wären wir hoch, sondern lasst uns demütig vor dem Herrn erscheinen. Lasst uns ihm bekennen, dass es uns häufig viel mehr darum geht, dass Menschen gut von uns denken, anstatt Wohlgefallen gefunden zu haben vor dem Herrn. Lasst uns ihm bekennen, dass wir uns häufig so sehr und so schnell rechtfertigen, anstatt wahre Rechtfertigung vor Gott zu suchen. Lasst uns ihm bekennen, dass wir häufig die Dinge dieser Welt so sehr lieben, dass wir das Wort des Herrn nicht so richtig annehmen, sondern hochnäsig darauf reagieren. Und wenn wir all das tun und wenn der Herr uns durch sein Wort uns überführt hat und uns aufgezeigt hat, wo wir Schuld haben, dann lasst uns nicht verzweifeln, sondern lasst uns zu Christus kommen, den Retter. Dass wir uns nicht rechtfertigen vor den Menschen, sondern dass wir auf den schauen, der uns rechtfertigt vor Gott, unseren Retter und Erlöser. Und das führt uns zu dem Predigttext, von dem wir heute Abend hören werden. In Römer Kapitel 3, da ist es ab Vers 21, jetzt aber ist ohne Gesetz Gottes Gerechtigkeit offenbart worden, bezeugt durch das Gesetz und die Propheten. Gottes Gerechtigkeit aber durch Glauben an Jesus Christus für alle, die glauben, denn es ist kein Unterschied, denn alle haben gesündigt und ermangeln die Herrlichkeit Gottes und werden umsonst gerechtfertigt durch seine Gnade. Durch die Erlösung, die in Christus Jesus ist. Ihn hat Gott hingestellt als einen Sühneort durch den Glauben an sein Blut. Ja. Und so rechtfertigen wir uns nicht selbst vor den Menschen, sondern wir schauen im Glauben auf den, der uns durch sein Blut rechtfertigt, vor Gott. Und auf ihn vertrauen wir und ihn beten wir an und ihn suchen wir. Gepriesen sei unser herrlicher und wunderbarer Erlöser, unser Herr Jesus Christus. Amen.